Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Da habe ich mir extra aufgeschrieben, Platz 79 und 78.
Toll.
Aber ich weiß nicht, welche Ausgabe.
Folge 13.
Danke.
Folge 13. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe.
100 BFATs.
100 BFATs. Ja, gut aufgepasst, Herr Meier. Herzlich willkommen. Letzte Woche auf Platz 80, da hatten wir Martin Scorseses Taxi Driver gehabt. Mhm. Der hat eine ganze Sendung gefüllt und in dieser Folge machen wir mal wieder zwei Filme. Das schaffen wir diesmal. Das schaffen wir diesmal. Diesmal sind wir auch zu zweit, Patinnen und Paten, demnächst wieder hier und zwar en masse. Da wird uns richtig der Kopf drehen und
schön, freue ich mich drauf. Ja. War immer sehr interessant mit den ganzen Gästen.
Das wird toll. Also Patenschaften können eigentlich auch noch übernommen werden.
Ja, tatsächlich. Also
ein paar Filme sind noch frei.
Wenn ihr mit Filmen wirklich zu tun habt, wenn ihr nicht unbekannt seid, dann könnt ihr euch melden unter kontakt@podcast-1.de und für einen Film noch eine Patenschaft übernehmen. Bieten wir das einfach mal so an, oder?
Genau.
Kann auch in die Hose gehen.
Kann man einfach mal sagen. Ja. Also, sagen können wir das durchaus, aber es stimmt ja auch. So ein paar Filme sind noch frei. So, heute wir beiden Hübschen. Mhm. Wir verlassen die 80er-Ränge, sind also nun in den 70ern, hast du ja schon richtig gesagt. Auf Platz 79 ist einer der wirklich ultimativen Superhelden-Blockbuster. Ein Game-Changer sozusagen. Das
war,
Ding
war auch neu damals, ne?
Was heißt neu? Der war so zu dem Zeitpunkt, also wollte ich vielleicht später noch sagen, waren ja so Superheldenfilme nicht so eine Garantie.
Genau. Überhaupt nicht.
Für einen Kinoerfolg. Ein Gamechanger kann Mensch also da ruhig sagen. Auf Platz 79 bei 100 BFATS befindet sich also Richard Donners Mega-Event-Movie Superman. Superman, auch genannt Superman der Film.
Ja, in Deutschland Superman der Film.
Superman
der Film. Eine Frage, ich würde jetzt das so einordnen, früher 80er? Oder wann war das?
Noch früher 78 war das. 78.
Ah, siehste, doch noch
78,
70er.
78, ja. 78. 1951 gab es ja mal den ersten Superman-Kinofilm, Superman and the Mole Man. Also quasi Superman und die Maulwurfsmenschen. Der wurde bei uns also weder im Kino noch im Fernsehen gezeigt. Ist auch gar nicht schlimm. Deshalb gilt das hier als so der erste Superman, wie auch immer. Vielleicht springen wir ein paar Mal hin und her während der Sendung.
Ist okay.
Das war so der erste halt für alle, für die meisten, weil herzlich wenig Menschen haben die 1951er-Version gesehen. 1978 also kam der neue Star-Regisseur Richard Donner. Der hatte vorher so TV gemacht vor allem, Straßen von San Francisco zum Beispiel.
Mhm.
Und mit seinem Horror-Erfolgsfilm Das Omen im Gepäck durfte er das neue Prestige-Projekt Superman für Warner Brothers inszenieren. Dazu muss man bedenken, dass, wie gesagt, im Superhelden zu dem Zeitpunkt keine Garantie für Kassenerfolge waren. Also gar nichts. Das,
aber Straßen von San Francisco war international erfolgreich, lief ja wirklich in jedem Land.
Ja, das ist überall gelaufen. Also da hat er inszenieren dürfen und eben halt sein erster Kinofilm war eben das Omen. Ne? Also wirklich ein
auch
Horrorfilm, Kult einfach. Also,
auch ein Kassenschlager.
Das war ein richtiger Erfolg. Die Story nochmal, vielleicht für die einigen wenigen, die es nicht kennen. Der Planet Krypton, der wird ja zerstört und nur das Kind Kal-El überlebt, wird von seinen Eltern in einem kleinen Raumschiff zur Erde geschickt, landet dort bei den bis dahin kinderlosen Kents, ne, das Ehepaar Kent, und wird von den beiden großgezogen. Dazu muss man sagen, die Sonne der Erde wirkt auf Kal-El so, dass er Superkräfte entwickelt und sein Leben lang muss er damit lernen, umzugehen. Also nicht nur mit der Erde, mit sich und seinen Superkräften, sondern
so ein bisschen wie bei Moses, der hat ja auch Superkräfte zum Schluss, ne? Also, und dann kam auch als Findelkind am Nil an. Ne?
Ich freue mich auf die Mails. Hat ja da gerade eben Superman und Moses verglichen.
Ja,
als Erwachsener geht Kal-El, irdischer Name Clark Kent, nach Metropolis und findet Arbeit bei der Tageszeitung Daily Planet. wo er sich in seine zauberhafte Kollegin Lois Lane verliebt. Supermans Erzfeind wird dann der wahnsinnige Lex Luthor und so weiter und so fort. Glenn Ford, Marlon Brando, Margot Kidder, Gene Hackman und der unvergessene Christopher Reeve als Kal-El. Richard Donners Superman. Auch hier haben wir mal den Original-Kinotrailer von damals mal rausgesucht. Interessantes Dokument, wir hören da mal rein.
Meine Freunde, ihr wisst, dass ich weder vorschnell bin noch impulsiv. Und doch sage ich euch, wir müssen auf der Stelle diesen Planeten evakuieren.
Jor-El, bitte sei vernünftig.
In der Unendlichkeit des Weltraums gab es einen Planeten mit einer Kultur, die der unseren sehr ähnlich war. Dessen Bewohner jedoch intelligenter, mächtiger, aber auch gütiger waren.
Diese Trailer von damals.
Geil, oder? Jetzt
Wahnsinn.
Krypton explodiert. Wir hören noch, machen wir kurz nochmal laut.
Aber es gab einen Überlebenden.
Der Reifen geplatzt, das hat uns gerade noch gefehlt.
Der Weisheit seines Herrschers Jor-El ist es zu verdanken, dass er im Glauben an das Gute in uns seinen Sohn als Menschen auf die Erde schickte.
Wie Moses.
Ja, wie Moses, ganz gleich, die ganz gleiche Nummer. Und der Trailersprecher, das ist ja Stimme von Richard Gere gewesen, Hubertus Banks, den ich auch gut kenne.
Ja, toll.
Und der hat ja wiederum in Das Boot mitgespielt. Oh, das war dieser glatte Offizier, den keiner mochte.
Stimmt, ja, der war dabei damals, ey. Krass, krass. Ja, ist faszinierend, da bleibt man so ein bisschen hängen. Und die Musik ist interessanterweise jetzt für den Trailer noch von Planet der Affen genommen und später kommt dann erst das Thema von John Williams. Sprechen wir später noch drüber, hören wir später auch nochmal rein. Mhm. Ich weiß noch, dass mein Cousin Thomas und mein Vater, die sind ins Kino gegangen und haben sich Superman, der Film, angeschaut. Und da durfte ich natürlich nicht mit, ich war noch viel zu jung, ich war da 4. Die sind in den Zoopalast gegangen und haben sich Superman angeschaut und ich bin...
Du wärst gerne mitgegangen.
Ich wäre gerne mitgegangen. Das Interessante ist noch so, mein Cousin hat mir erzählt, dass mein Vater so sauer über die Plätze war. Zoopalast oben links Rang, weißt du, so schräg geguckt auf die Leinwand.
Das ist immer doof. Ne?
Aber danach gab es ein Highlight. Das war zu dem Zeitpunkt gab es dann nicht irgendwie das erste Burger King. Schräg gegenüber.
Nach dem Film.
Okay. Da war mein Vater wieder versöhnt. Also zu meiner Schande, deswegen erzähle ich das, muss ich gestehen, dass ich tatsächlich niemals einen Christopher Reeve Superman-Film auf der großen Leinwand gesehen habe.
Und dann ist ihm ja auch Schreckliches passiert.
Naja, das kam dann Jahre später, ne? Aber ich habe tatsächlich erst die späteren Superman-Filme dann im Kino gesehen. Also ich habe nicht mal irgendwie bei so einer Kinonacht oder irgendwie sowas tatsächlich nie dazu gekommen. Immer im Fernsehen nur gesehen.
Ich finde das ganz toll, dass er noch diesen Hauch der 70er hat, ne? Also als das Kind landet und die beiden da mit Hut am Auto stehen,
ja, ist schon echt Ford, gut. Ne? Ja, Ford, es ist super. Ich habe eine Menge Fun Facts rausgesucht. Hast du den? Aber du kennst den Film ja auch auswendig.
Natürlich.
Oder? Nein, nicht auswendig, aber du hast ihn bestimmt öfter mal gesehen. Ne?
Glaube ich, 3-4 Mal gesehen.
Ist halt wirklich, also wenn es Event-Movies gibt, dann ist halt das wirklich, wirklich so, das war auch ein Riesending. Also, ich hau mal hier ein paar Facts raus und du kannst ab und zu mal zwischenhauen, wenn dir was komisch vorkommt oder du sagst, was? Das kann ja nicht sein. Der Film wurde zunächst ohne Verleiher, also ohne Filmfirma produziert, in der Anfangsphase zumindest. Die Produzenten Ilya und Alexander Salkind, die waren so überzeugt von ihrer Idee, dass sie einfach losgelegt haben, ohne Verleihrechte, ohne das vorher zu klären, haben sie einfach gesagt, das wird super, wir machen jetzt einfach mal. Der Deal, den sie mit Warner Brothers schließlich hingekriegt haben, war ein sogenannter Negative Pick-up Deal.
Das ist was?
Das bedeutet, das hätte letztendlich dann auch sein können, dass Warner den Film nicht vertreibt. Dass die sagen, oh, habt ihr schön produziert, dankeschön, ist aber Affenscheiße, Mist. Wir lassen den hier einfach mal verrotten. Der ursprüngliche Regisseur war Guy Hamilton. Der sollte das eigentlich machen. Der hat gemacht Der Mann mit dem goldenen Colt. 1974 hat er gedreht. Ne? Mit dem lief auch Pre-Production und das war dann geplant, in Rom zu drehen. Dann hat sich aber herausgestellt, dass Drehen in England viel preiswerter ist. Und das Problem ist, Hamilton war Steuerflüchtling. Deswegen durfte er leider nicht länger als 60 Tage am Stück in England arbeiten. Und weil klar war, dass die Dreharbeiten wirklich auf jeden Fall länger dauern würden, war Hamilton dann leider raus und die Produzenten haben sich dann einen neuen Regisseur gesucht. Und da kamen sie eben schließlich auf Richard Donner, wie ich schon gesagt habe. Ne? Der hat ja gerade mit das Ohm von sich reden gemacht. Und Alexander Serkin hat bei Donner angerufen und der saß wohl legendärerweise auf dem Donnerbalken. Saß auf der Toilette, als dieser Anruf kam. Serkin meinte wohl nur zu dem, wir drehen Superman 1 und 2 auf einmal, wir haben keinen Regisseur, wir zahlen dir $1 Million.
Okay, mache ich.
Genau, Richard Donner hat so den Job angenommen, während er auf dem Donnerbalken saß. Und damit das Projekt so richtig schön super werden würde, hatten sie der Pate-Autorin Mario Puzo, den hatten sie angeheuert, der hatte aber gar keine Ahnung von Superman. Also gar nicht, null, der wusste überhaupt nicht, was ist denn das? Wie schreibt man das? Und der musste erstmal zur Superheldenschule sozusagen und sein Skript ist dann überarbeitet worden nochmal. David Leslie Newman, Robert Benton sind da die Namen und das war letztendlich 500 Seiten lang.
Alter.
500 Seiten Skript. Und das hat, wie gesagt, dann zwei Filme umfasst und die Produzenten meinten zu Richard Donner, also mach dir keinen Kopf, das Skript ist perfekt. Und Richard Donner hat dann gesagt, das Drehbuch ist scheiße. Das ist einfach Mist.
Trotzdem 500 Seiten.
Genau, die meinten halt, nee, super und du machst es. Und er hat gesagt, auf gar keinen Fall. In einem Interview hat er dann so erzählt, dass waren so ganz absurde Sachen drin. Also Superman sucht Lex Luthor und verfolgt dann alle Glatzköpfe in Metropolis und so. Und dann dreht er sich, dann sieht er einmal so einen, tippt da einen an, einen Glatzkopf, der dreht sich um und das ist Kojak, Terry Savalas. Mhm. Und der sagt dann halt, entzückend Baby, weißt du, so sein... Sein Signaturspruch und Donner hat gesagt,
also das ist zu verspielt gewesen.
Richard Donner übrigens ein echter Superman-Fan. Der fand es wirklich also zum Speien das Drehbuch und hat alles umschreiben lassen. Und Donner und Tom Mankiewicz, die haben das umgeschrieben nach ihrem Gusto, wie man so
sagt. Ist ja auch glaubhaft geworden. Ich finde also für die damalige Zeit, als der Film entstanden ist, die Bilder sind gut, dann bricht ja der Hoover-Damm auch, ne?
Ja, und, ja, also was.
Das Auto wird weggeflogen von ihm und zum Schluss in dieser Eislandschaft und mit dem Kryptonit.
Die Eislandschaft ist ja nicht zum Schluss, die ist ja schon so in der Mitte ungefähr. Es dauert ja eine ganze Weile. Marlon Brando, der spielt ja Superman. Vater, Jor-El. Nun war der vor allem also angeheuert worden, muss man sagen, damit der Film noch so ein bisschen Prestige kriegt. Weil wir haben schon gesagt, Mann, die Story ist super, im wahrsten Sinne des Wortes, aber wir brauchen hier noch ein paar Namen. Und die Produzenten und Donner sind dann nach Los Angeles geflogen, zu Brando nach Hause, um den auch zu überzeugen, dass er mitmacht. Der galt ja als sehr schwierig. Und vorher hatte Richard Donner noch mit dem berühmten Hollywood-Agenten Jay Cantor über Brando gesprochen. Sich da sozusagen Verhandlungstipps geholt und vor allem hat der Cantor gesagt, wird der versuchen, der Marlon Brando so wenig wie möglich zu arbeiten für sein Geld. So wenig wie möglich. Unter anderem gab es da wohl diese in der Szene berühmte grüne Koffer-Story, weil der Cantor, also dieser Agent, war der Meinung, Brando, der würde sowas vorschlagen, wie keiner weiß, wie Kryptonia aussehen. Das wäre doch cool, wenn das grüne Koffer sind.
Wirklich. Damit er bloß
damit lange er, mitspielen muss. Damit er nur noch so ein paar Audio-Files aufnehmen muss und die Sache im Kasten ist. Und Donner hat dann vorher nochmal in Panik bei seinem Kumpel Francis Ford Coppola angerufen und hat gesagt, sag mal, du hast doch mit dem gearbeitet. Wie ist denn so, was mache ich denn? Und Coppola hat wohl nur zu ihm gesagt, pass auf, der liebt es, sich selbst reden zu hören. Lass den einfach so lange quatschen. Wirklich, der redet sich oder euch besser, ne? Besser gesagt euch, der redet euch raus da aus jedem Problem. Und beim ersten Treffen hat Marlon Brando tatsächlich vorgeschlagen, Jor-El könnte doch wie ein Bagel sein. Ein Bagel.
Was ist das absurder? Wird's ja immer mehr Koffer, Bagel, also.
Bagel, also was auch immer das bedeuten sollte. Kryptonier sollen wie Bagel aussehen. Vielleicht ist es ja dann toll, wenn die gar nicht reden können, die Leute von Krypton. Also die reden gar nicht, sondern gibt es immer nur so elektrische Geräusche, irgendwie so hat er vorgeschlagen. Die machen irgendwelche komischen Geräusche. Und hier rumort irgendwas, wa? Hörst du es auch?
Ja, es ist meistens oben irgendwie. Die Kinder sind zurück aus der Schule.
Die Kinder sind zurück. Ja. Also es ist normal. Und dann sollten irgendwie nur Untertitel eingeführt werden. Letztendlich war dann Richard Donner so genervt, dass er einfach nur wirklich die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte von Superman auf den Plan gerufen hat und angefressen und deutlich zu Marlon Brando wohl gesagt hat, du pass mal auf, also jetzt stell dir einfach mal vor, wir haben 1939, ne? Also das Erscheinungsjahr von Superman. Jedes Kind auf der Welt weiß, wie Jor-El aussieht. Das weiß einfach jedes Kind. Und Jor-El sieht nun mal wirklich, wenn man sich das anguckt, das Comic, sieht der aus wie Marlon Brando. Mhm. Und damit war er überzeugt. Und da ist dann der Jahrhundert-Schauspieler wohl eingeknickt und hat gesagt, ich quatsche zu viel, oder? Gut, zeig mir mein Kostüm, hat er gesagt. Und damit war die Sache dann geklärt.
Auch das gut, er hatte auch nicht so viel zu tun. Ich glaube, er ist vielleicht 5 Minuten zu sehen im Film, oder? Also mehr werden es nicht sein.
Ja, es sind wirklich nur ein paar Minuten. Ja. Und dafür hat er schlanke $4 Millionen gekriegt. 4 Millionen.
Mhm, für damals so ganz ordentlich.
Ein paar Tage Arbeit. Die Liste der Superman-Darsteller, die war auch sehr lang. Vor allem Männer, die eigentlich schon Stars waren, wollten die erstmal haben. Also die wollten wirklich große Namen haben und haben mit Leuten geredet oder Casting angesetzt mit Dustin Hoffman, Al Pacino, Steve McQueen, Robert Redford, Paul Newman, Muhammad Ali damals.
Mhm. Krass, ne? Paul Newman hätte ich mir noch vorstellen können.
Ja, Muhammad Ali war halt auch mal eine Idee. Ja. Sogar Sylvester Stallone war im Gespräch, weil der dann auch gerade mit Rocky so erfolgreich war. Aber Donner fand diese Grundidee richtig blöd. Der hat gesagt, nee, wenn da so ein Star das spielt, das lenkt ab. Die Leute sollen sich auf die Story auf Superman konzentrieren. Und Christopher Reeve, der hatte zu dem Zeitpunkt nur Theater gemacht. Und da hat der Donner ihn wohl in ein paar Produktionen gesehen.
Aber das war auch die beste Wahl. Also er sah auch wirklich aus, so von so einem kantigen Gesicht. Und hat er Bodybuilding gemacht? Wahrscheinlich.
Das ist, pass auf, das ist interessant, dass du fragst. Also Gesicht war perfekt und so. Der sollte ein bisschen zulegen, damit er das Kostüm im wahrsten Sinne des Wortes ausfüllen kann. Und das Problem, beziehungsweise es war kein Problem für Reeve, weil der vor seiner Schauspielkarriere war er wohl ein richtiges Tier. Also ein richtiger großer Gelker. Und er war überzeugt, dass er einfach wieder zulegen kann. Und damit es auch garantiert klappt, haben sie dann so einen filmerfahrenen Bodybuilder angeheuert. Der sollte dann innerhalb von 6 Wochen Reeve so fit wie möglich machen. Und der Name des Bodybuilders?
Der Österreicher?
Nein, nicht Schwarzenegger. Aber auch cool, ein gewisser David Prowse. Mhm. David Prowse, und wer ist das nun? David Prowse ist vergangenes Jahr gestorben, am 28. November. Und der war vor allem durch eine Rolle bekannt geworden, bei der Mensch nicht mal sein Gesicht sehen konnte. Die Hardcore-Nerds wissen es längst. David Prowse war der Schauspieler, der im Darth Vader-Kostüm gesteckt hat damals. Der Original Darth Vader, also bis zum heutigen Tage ist er.
Also dann ist quasi der Vater von Superman Darth Vader.
Sozusagen. Also Christopher Reeve, muss man ja auch sagen, gilt bis zum heutigen Tag für die Fans als der beste Superman aller Zeiten. Ja,
unterschreibe ich.
Margot Kidder noch, ne? Die Lois Lane-Darstellerin, die hat ihre Besetzung ihrer eigenen Tollpatschigkeit zu verdanken. Beim Casting ist sie gleich, nachdem sie in den Raum gekommen ist, erstmal gestolpert, schön hingefallen, schön blöd. Und Richard Donner fand es so schön, so authentisch, so bezaubernd, da hat er sie gleich besetzt. Und was gibt's noch alles? Die Kostüme, die sind von den Kryptoniern, ne? Am Anfang haben wir uns gerade noch mal gesehen, wer sich daran erinnert, dieses weiße Glitzernde, ne? Das sind alles winzige Glaskugeln, irgendwie zigtausende. Ganz zerbrechlich waren die und jedes Crewmitglied, was die irgendwie handeln musste, musste Handschuhe tragen, weil die so empfindlich waren und sofort aufgehört haben zu glitzern und so. Und, apropos Crew, finde ich eine schöne Geschichte, die weinten bei internen Vorführungen angeblich. Warum? Damit der Film funktioniert überhaupt, mussten ja neue Special Effects entwickelt werden, damit Superman auch wirklich überzeugend fliegen kann. Ne? Und vielleicht erinnerst du dich noch an die Werbekampagne. You believe that a man can really fly. Also man glaubt es. Und letztendlich war das so ein ganz kompliziertes Kamerasystem, so mit 2 Zoom-Linsen so rein und raus. Und das sorgte dafür, dass eben dieser eigentlich stillstehende oder stillliegende Reeve, also dass man den Eindruck hatte, dass er sich bewegt. Und als nur wirklich zum ersten Mal diese Szenen gezeigt wurden, die fertigen Special Effects, da war die Crew so stolz und so begeistert, dass da wirklich angeblich Tränen geflossen sind. Die waren so stolz, oh, die Arbeit hat sich gelohnt, die Überstunden. Ich kann
wirklich fliegen.
Und jetzt mal ganz ehrlich, ne, also auch nach über 40 Jahren sieht es ja wirklich super aus.
Absolut, finde ich nämlich auch. Also no 1978, das ist sehr lange her.
Also nicht alle Effekte sind da irgendwie immer noch da, aber wirklich, das ist immer noch überzeugend und wirklich nach all den Zeiten wirklich sieht es immer noch gut aus. Wir müssen auch nochmal adressieren, dass ja 2 Filme zu drehen waren. Ja, also das war auch damals natürlich nicht einfacher als heute. Das musste alles koordiniert werden, alles geplant werden. Und täglich musste der Richard Donner von Set zu Set jagen, um alles unter Kontrolle zu behalten. Und dafür war die meiste Zeit mit so einem kleinen Golfwagen unterwegs, also Golfkart, ne, so ein Ding da. Und es war alles sehr chaotisch und mächtig anstrengend. Und dann gab es richtig Stress mit dem Budget. Das, also die Ausgaben, ne? Donner, dem wurde niemals so genau gesagt, wie viel Geld ausgegeben wird, nur immer jetzt nicht mehr ausgeben, mehr Geld kriegst du nicht und dann musst du wirklich die ganze Zeit drauf achten und das Ding ist aber auch, dass je mehr Material fertig war, desto überzeugter waren auch die Produzenten, dass das funktionieren würde, also haben sie schon noch Geld auch immer weiter reingebuttert Und wie viel wirklich haben sie Donner letztendlich nicht gesagt. Das große Finale dann, so ein kleiner Spoiler, bei dem Superman da um die Erde rast, ne, wenn du dich erinnerst, und die Zeit zurückdreht. Das
die
war
Zeit zurückdreht, damit sie wieder,
damit sie wieder lebt.
Stirbt, ja.
Das war eigentlich das Ende von Superman 2. Und weil sie aber jetzt nicht, also sie waren überzeugt, aber sie konnten ja nicht wissen, ob der Film so erfolgreich ist, und die fanden diese Sequenz so gut. Also haben sie das Ende vom zweiten Teil vorgezogen auf den ersten, damit das da, damit waren sie so stolz drauf und so, lass uns das mal da reinpacken, und dann haben sie das umgeschrieben und dann lassen wir uns schon einen Showdown für Teil 2 einfallen. Der Stress zwischen Donner und den Produzenten, vor allem Pierre Spengler war auch ein Produzent, es wurde immer schlimmer, und irgendwann haben die dann tatsächlich schon mal einen Ersatzregisseur angeheuert, und zwar Richard Lester, der hat den Beatles-Film gemacht, A Hard Day's Night, und der sollte da gegebenenfalls einspringen und helfen. Donner wollte auf jeden Fall, dass der Richard Lester, also war nichts Persönliches, nur Business, also der sollte nichts anrühren, der durfte sich nicht einmischen, nichts inszenieren, und also solange Donner am Film beschäftigt ist. Mehr dazu gleich. Superman, der Film kam raus, und wir wissen, das inzwischen war ein Erfolg, und die Arbeit an Teil 2 mit dem gedrehten Material, was schon da war, die konnte dann beginnen. Da hatte aber Richard Donner wirklich keinen Bock mehr. Das war ihm zu viel Stress, er wollte andere Sachen machen und hatte keine Lust mehr. Und Richard Lester, der konnte, durfte, musste dann übernehmen und den zweiten Teil fertigstellen. Jahrzehnte später ist dann auch mal der sogenannte Superman 2 Richard Donner Cut rausgekommen, weil er viel auch gemacht hat. Ist aber egal, wir kümmern uns ja um Teil 1. Der auch durch Maestro John Williams wirklich geniale Musik, ne, ein absolutes Erlebnis wurde. Also es ist einfach die Hymne, die Superheldenhymne. Hier ist nochmal, wir hören nochmal rein das Thema. Bisschen noch, ein bisschen stehen lassen. Klasse.
Ja, so muss ein Superman-Theme klingen.
So muss es einfach klingen. Zwei Grammys gab es dafür, völlig zu Recht. Also angeblich war das volle Budget für Superman, der Film, 55 Millionen Dollar. Weltweites Einspielergebnis über 300 Millionen Dollar.
Das ist bemerkenswert.
Also wenn der jetzt heutzutage rausgekommen wäre, hätte der also so 1,2 Milliarden eingespielt. Also es war,
aber das heißt ja auch einen richtigen Riecher gehabt, ne? Also
ja, dann doch,
einen Superman-Film zu machen, das war ein Wagnis.
Das war ein Wagnis damals. Für die Spezialeffekte gab es sogar einen Sonder-Oscar. Nominiert war der Film für 3 Oscars, Musik, Ton und Schnitt. Für Reeve gab es einen BAFTA, also den britischen Preis, ne, für den vielversprechendsten Newcomer, ist da so eine Kategorie, die hatten. Superman, der Film aus dem Jahr 1978, unser Platz 79, interessanterweise. Gibt's Applaus, oder? Ja. Da gibt's so ein bisschen, gibt's einen kleinen Applaus. Platz 79 bei den 100 BFATs.
Gut, kann ich sagen, Dude, trinken wir einen White Russian?
Ja, von einem kultigen Superhelden zu einem kultigen Antihelden. Unser zweiter Film heute ist, also manchmal, ja, manchmal kommt da so ein Film, der ist was ganz Besonderes. Der erzählt eigentlich gar keine Story.
Also, und jeder liebt ihn.
Also jeder liebt ihn. Auf Platz 78, der Kultstreifen der Coen-Brüder. Mit Julian Moore, Philip Seymour Hoffman, John Turturro, Steve Buscemi, John Goodman und als der Dude, Jeff Bridges, The Big Lebowski.
The Big Lebowski.
The Big Lebowski auf Platz 78 aus dem Jahre 1998. Die Story vom Dude und seinem geliebten Teppich, Geldeintreiber, Verwechslung, Entführung, abgeschnittene Zehen. Ein Film, der so eine abgefahrene Story auf so abgefahrene Weise erzählt. Jeff Bridges, der Dude, möchte eigentlich nur einen neuen Teppich haben, ne? Fragt bei dem Reichen, bei dem Big, ne? Der titelgebende Big Lebowski, bei dem fragt danach, verstrickt sich da immer mehr in einen Strudel aus Wahnsinn und Bowling. Und hier ist mal der Trailer.
Moment, ich muss da was klarstellen. Ich bin nicht Mr. Lebowski. Sie sind Mr. Lebowski. Ich bin der Dude.
Was machst du so in deiner Freizeit?
Na, das Übliche. Spiel Bowling, fahr durch die Gegend. Hin und wieder werfe ich einen Trip ein.
Was machen Sie beruflich, Mr. Lebowski?
Beruflich? Jeff Lebowski, der andere Jeff Lebowski, der Millionär. Buddy Lebowski, sie ist das Licht meines Lebens.
Für $1,000 lutsche ich deinen Schwanz.
Eine wundervolle Frau. Wir alle lieben ihre unkonventionelle Art.
Ich suche nur mal schnell einen Geldautomaten.
Ich habe dieses Fax heute Morgen erhalten. Es ist eine Lösegeldforderung.
Mann, oh Mann.
Wir wollen das Geld. Lebowski!
Das waren Nazis, Dude?
Das sind Nihilisten, Mann. Hä? Die haben gesagt, dass sie an gar nichts glauben.
Ich mach dich fertig! Ich mach dich fertig! Ich mach dich fertig! Ich mach dich... Wo ist die Kohle, Lebowski?
Sie muss irgendwo da unten sein. Lass mich noch mal nachsehen.
Sind das deine Hausaufgaben, Larry? Du betrittst die Welt des Schmerzes. Wir wissen, das sind deine Hausaufgaben.
Ist das Yoga?
Es erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung.
Wenn du so ein Ding hier auf der Bahn abziehst, du mieses Stück Scheiße, werde ich dir die Knarre wegnehmen, sie dir tief in den Arsch bohren und so lange abdrücken, bis es klickt.
Jesus. Ich könnte jetzt immer weiter gucken, ja, den Film. Also ich hätte jetzt richtig Bock drauf.
Er gilt ja auch als der Film, den man am meisten zitieren kann. Aber ja. Er ist auf jeden Fall einer davon. Meine Güte, meine Güte.
Was für gute Schauspieler und einfach ein Film, der so viel Spaß macht. Viele Filme machen keinen Spaß, der macht einfach nur Spaß.
Der macht einfach Spaß. Basierend auf dem Taoismus wurde der Dude-ismus kreiert. Der Film hat also seine eigene Religion bekommen in den Jahren danach. Tatsächlich, also dudistische Priester können sogar Hochzeiten vollziehen. Und für mehr Infos einfach mal klicken auf dudeism.com.
Okay.
Dudeism. Der Film hat auch sein eigenes Festival bekommen dann. Das Lebowski-Fest gibt es seit 2002. Die ziehen durch die Staaten. Üblicherweise wird es an zwei Tagen gefeiert. Am ersten Tag wird der Film gezeigt und so ein paar Bands spielen live. Und am zweiten Tag gibt es so ein großes Bowling-Turnier. Und die Leute tragen dann natürlich Kostüme. Also es laufen
und
quasi...
Und trinken White Russian.
Ja genau. Laufen hunderte von Dudes herum. Es wird viel White Russian getrunken. White Russian. Apropos White Russian. Im Film trägt der Dude insgesamt 9 Stück.
Aber mehr nicht. Nee, ich hätte gesagt 900.
Nee, 9 Stück dann doch. Die Klamotten... im Film, die Bridges da trägt, sind größtenteils tatsächlich aus seinem privaten Fundus.
Ach so.
Unter anderem diese hässlichen Schuhe, diese Plastiksandalen.
Ja, diese Pullover.
Und die hat er wohl immer noch.
Ja, geil.
Also es waren zum größten Teil seine Klamotten. Der Charakter Dude an sich basiert auf einer echten Person, Jeff Dowd. War ein politischer oder ist ein politischer Aktivist, gehörte zu den Seattle Seven. Der wurde mal als Vietnam-Protester in den Knast gesteckt. Er ist auch Filmproduzent gewesen, unter anderem Ferngully. Hat aber lange nichts mehr gemacht. Den haben die Coen-Brüder 1984 kennengelernt bei den Dreharbeiten zu ihrem anderen Klassiker Blood Simple. Jeff Dowd wird seit der 6. Klasse Dude genannt, so als Verballhornung seines eigentlichen Namens, ne? Dowd, Dude.
Ich habe noch eine Geschichte.
Ja, bitte.
Ich war ein Jahr in den USA und war dann zum Ende meiner Tour eine ganze Weile noch in Malibu. Mhm. Und da war ein Restaurant und da ist Jeff Bridges immer essen gegangen.
Aha.
Und ich habe ihn ganz oft da gesehen. Und
wirklich?
Das war echt witzig, weil ich hatte die Haare zu der Zeit auch so lang wie er. Und dann haben wir uns ein paar Mal so angeguckt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Einfach eine geile Type. Cool. Einfach eine geile Type.
Hat schon mit Malibu rumgehangen.
John Goodmans Charakter, Walter Sobchak, der basiert hingegen auf dem Hollywood-Regisseur und Drehbuchautor John Milius. Der hat gearbeitet unter anderem an Dirty Harry, Apocalypse Now, Der Weiße Hai und Conan der Barbar. Und John Goodman hat gesagt, es ist sein Lieblingsfilm tatsächlich. Und zwar von den Filmen, den er mitgespielt hat. Also es ist sein Lieblingsfilm. Der Dude ist in jeder Szene zu sehen.
In jeder Szene?
Im Film. In jeder Szene. Selbst in Sequenzen, wo er vermeintlich nicht zu sehen ist. Da, wirklich, das ist faszinierend. Da turnt er im Hintergrund rum oder sitzt in seinem Van da mit Walter, also mit John Goodman. Zum Beispiel wie bei der Szene, in der die sogenannten Nihilisten da Pancakes bestellen. Da ist er auch im Hintergrund zu sehen tatsächlich. Donnie, gespielt von Steve Buscemi, der hat ja auch so eine, wirklich so immer so lustige Bowlinghemden an. Und auf jedem steht witzigerweise ein anderer Name. Da steht dann so Austin zum Beispiel. Aber da steht nie sein richtiger Name, Donny. Weißt du so, wo hat er die Hemden her? Und natürlich, apropos Bowling, jetzt kommt's. Das ist absolut, finde ich, absolut mindblowing, weil der Dude ist nicht einmal zu sehen, wie er tatsächlich bowlt.
Hab ich auch noch schwören drauf geachtet.
Können. Ich auch. Schwören können. Natürlich, natürlich sieht man den Bullen. Ist doch klar, ne? Also nicht so, nicht, kein richtiges, also in der echten Welt.
Bullen immer die anderen.
Bullen immer die anderen. Gastauftritte gibt es unter anderem von Red Hot Chili Peppers Bassist Flea. Der spielt da mit. Und ja. In dieser selben Gruppe da, der Nihilisten sozusagen, die Singer-Songwriterin Amy Mann. Die ist da als Dame, die ihren kleinen Zeh opfern musste. Das ist Amy Mann. Und auch super interessant, als Big Lebowski, ne, also nachdem der Film ja benannt ist, waren dann so Darsteller im Gespräch wie Robert Duvall, Sir Anthony Hopkins, wer war noch mit?
Das hätte aber nicht gepasst.
Gene Hackman, Ernest Borgnine und da ist er wieder, Marlon Brando.
Um Gottes
Willen. Den hätten sie eigentlich auch gerne gehabt als Big Lebowski.
Nee, also Jeff Bridges hat da auch die Rolle seines Lebens gehabt. Nee,
nicht Jeff Bridges, der Big Lebowski. Er ist der andere Lebowski, er ist der Dude.
Okay, ja, okay,
und der Big Dude. Lebowski ist der alte, ne? Okay. der reiche Lebowski. Und das ist letztendlich dann David Huddleston geworden. Und dieses Haus, das Anwesen vom Big Lebowski, ist übrigens ein beliebtes Objekt zum Drehen und kommt in vielen Filmen vor. Und es heißt Greystone Mansion und ist unter anderem zu sehen in Die Muppets, in The Prestige von Christopher Nolan, Rush Hour, The Social Network, Das dreckige Dutzend, da wurde es auch schon mal benutzt. Und, ist geil, es ist dasselbe Anwesen, das zu sehen ist in Meatloaf's I'd Do Anything for Love, But I Won't Do That. Das ist dasselbe Anwesen. 260 Mal kommt was vor in diesem Film? Das F-Wort. Ja. Im Original. 260 Mal.
That's quite a lot.
Das F-Wort. 2014 wurde der Film offiziell in die Library of Congress aufgenommen, als, wir erheben uns, als kulturell, historisch und ästhetisch signifikant. Kann ich unterschreiben. Im selben Jahr wurden auch unter anderem Der Soldat James Ryan aufgenommen, Rosemary's Baby, der Horrorklassiker und Ferris macht Blau wurden da auch mit aufgenommen im selben Jahr, als Big Lebowski aufgenommen wurde. Für die Coen-Brüder, also die Regisseure, sind die wichtigsten Punkte des Films die Schauspielerei, ne, die Musik, die witzigen Dialoge oder auch Monologe, aber nicht der eigentliche Plot. Die haben immer wieder gesagt, es ist völlig egal, was da passiert. Und man erinnert sich auch nicht wirklich dran. Wie war das nochmal ganz am Schluss mit dem Geld? Der kriegt das Geld.
Ja, das stimmt. Es lebt einfach durch diese schrulligen Figuren.
Und dann haben sie auch mal überlegt, ob es ein Happy End geben soll, insofern, dass der auch tatsächlich einen neuen Teppich kriegt irgendwie so. Und das ist aber alles völlig, völlig egal. Das Budget waren 15 Millionen Dollar.
Das ist auch echt gar nichts.
Nee, ne?
Und wenn dann noch Jeff Bridges vielleicht 2 Millionen bekommen hat. Weißt du,
dann 2 Millionen wird er nicht gekriegt haben. 15 Millionen Dollar hat er gekostet. Bei den Amis selber ist er damals gefloppt. Da hat er nur 5 Millionen eingespielt.
Nicht dein Ernst?
Ja, nichts war wirklich, das wollte da keiner sehen. Irgendwie weltweites Einspielergebnis waren dann, möchtest du was raten? Nur so aus Spaß.
150 Millionen?
Nee, 45 Millionen. Oder 47 höchstens.
Ich hätte jetzt eigentlich gesagt 500 Millionen, weil ich den Film so geil finde.
Ja, das ist halt das Ding, ist kein Blockbuster gewesen, gar nicht. Erst im Laufe der Jahre hat er wirklich richtig viel, also viel mehr eingespielt. Dann wirklich durch VHS noch. Durch DVDs und Blu-Rays ist er dann halt, hat er sein Geld mehr, also ich meine, gut, 15 gekostet, 45 eingespielt, ist das Geld schon wieder drin, aber so ein richtiger Blockbuster war es nicht. Aber
das heißt, die Europäer haben danach geholfen, dass der Film erfolgreich wurde.
Genau, bei uns hat er halt über 40 Millionen, also im Rest der Welt hat er über 40 Millionen eingespielt. Die Russen haben den ausgezeichnet mit 1000 Preisen, in Polen ist er ausgezeichnet worden mit 1000 Preisen als bester Film des Jahres und so. Hat nicht für einen Oscar nominiert, nichts gar, nichts, keinen gekriegt und so. Also und dann das ist
woanders abgeräumt.
Woanders abgeräumt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber inzwischen, das ist auch interessant, viele Filmkritiker von damals, als der Film rauskam, haben gesagt, wir verstehen den Film nicht, was soll das? Die haben den dann Jahre später nochmal geguckt, ne, als er so ein Kultfilm wurde. Und dann haben sie gesagt, gut, haben wir nicht verstanden, dann werden wir uns nochmal wirklich das reinziehen. Und haben die Großen halt, ne, Roger Ebert und sowas, ne, diese großen amerikanischen Filmkritiker, der hat dann Jahre später, hat er den in seine die besten 100 Filme aller Zeiten reingenommen.
Das ist auch ein Ding. Na gut, wenn man das so revidieren kann und sagen kann, hey, ich habe damals falsch gelegen, finde ich gut.
Ja, ne? Ja. Wann hast du das letzte Mal gesehen, weißt du noch?
Ich hab den, glaub.
Wir sagen das doch immer so gerne. Das ist auch einer
von einem dieser Jahr so circa.
Ja, war, kann es sein.
So rund um Ostern, glaube ich.
Das ist so einer dieser Filme, was wir immer wieder sagen, egal wann man einsteigt, du bist sofort drin, obwohl die Story ja völlig egal ist.
Es gibt auch so Filme,
sofort drin, du kannst einfach gucken.
Wenn dann so abends du noch rumseppst und dann so ein Film läuft, dann bleibst du ja hängen. Ne? Das ist ja genau. Ganz fürchterlich. Dann denkst du auch, ich gehe gleich ins Bett und dann knallst du das Teil nochmal komplett rein.
Sie wissen einfach nichts von dem neuen Scheiß. Nein, Mr. Lebowski, ich weiß nichts von dem neuen Scheiß.
Schön, den muss ich unbedingt mal wieder gucken.
Das ist eine Privatwohnung, Mann. Man kriegt auf jeden Fall.
Der also, Dude.
Wer den noch nicht gesehen hat, also sagen Sie bitte nicht Mr. Lebowski zu mir. Sagen Sie Dude, El Duderino oder His Dudeness.
Schön.
Ein toller Film.
Aber der macht das Leben auch so leicht und man freut sich nur.
Letzter Fun Fact noch. Natürlich hat Jeff Bridges, begnadeter Schauspieler, gerne mal dann vor den Szenen, die sie gedreht haben, dann nochmal die Coen-Brüder gefragt. So, ist er jetzt in der Szene wieder bekifft? Und die haben meistens ja gesagt.
Ja.
Und nein, Jeff Bridges hat nicht einen durchgezogen während der Dreharbeiten. Gibt es ja auch so diese Legende. Hat er wohl nicht. Der hat dann immer sich die Augen halt so lange gerieben, bis er halt rot war. Heißt es offiziell.
Ja.
The Big Lebowski. Unser Platz 78 bei 100 BFAZ, die 100 besten Filme aller Zeiten. Und damit sind wir wieder am Ende. Ne? Wieder, muss man sagen, wirklich zwei sehr unterschiedliche Filme aus den 70ern und 90ern. Richard Donners Superman auf der 79 und von den Coen-Brüdern The Big Lebowski auf der 78. Danke, Herr Mayer.
Danke. Ja.
Gerne mitdiskutieren, kommentieren, abonnieren, hören, teilen und so weiter. Schreibt uns gerne auf kontakt@podcast-1.de, richtig? .de? Wir freuen uns wirklich über jedwedes Feedback. Wir versuchen auch auf alle Kommentare auf den anderen Plattformen zu reagieren. Sorry, wenn das manchmal vielleicht ein bisschen länger dauert. Wir freuen uns aber wirklich über alle Kommentare. Nicht wahr?
Die, ja, hast du bei Castbox geguckt?
Ja, hab ich reingeguckt. Ja, das ist tatsächlich, genau. Ja. Castbox und so weiter. Die 100 besten Filme aller Zeiten. Nächste Folge, nächsten Sonntag. Und da werden wir über zwei weitere Komödien sprechen, tatsächlich, auf diesen Plätzen. Eine hat mit einem Zeitparadoxon zu tun. Und die andere mit krass, krass kultiger Musik.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Podcast 1 Produktion.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.